Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer.
Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ja, welche NLP-Theorien sind falsch? Welche NLP-Theorien funktionieren nicht? Das war ein Wunsch von einem Podcast-Hörer, dem lieben Benny. Also Benny, diese Folge ist dir gewidmet. Seine Frage ging eher in die Richtung, was gefällt mir so am NLP nicht oder was finde ich nicht so akzeptabel? Und ich habe es jetzt zweigeteilt. Die erste Folge widmet sich, was meines Erachtens einfach auch objektiv falsch ist. Wie gesagt, Stand des aktuellen Wissens. Und in der zweiten Folge geht es dann darum, womit ich weniger anfangen kann oder was ich optimiert habe oder optimieren würde. Gut, ja, lass uns einsteigen. Was, also ganz klar, ein etwas, was immer wieder kritisiert wird und zu Recht kritisiert wird, sind die sogenannten Augenzugangshinweise. Ja, vielleicht hast du schon mal davon gehört, also die Idee, dass wenn wir nach oben schauen, haben wir eher einen Zugang zum visuellen Kanal, wenn wir nach unten schauen, tendenziell zu den Gefühlen, je nachdem wohin, laut NLP, nach in der Horizontalen, also in der Senkrechten, kann man das so sagen, dann eher was Auditives. Ja, das wird oft kritisiert, weil eben es sowohl Studien gibt, die sagen ja, und dann gibt es auch Studien, die sagen nee. Und wenn du es mal selber wieder ausprobierst, jetzt mal ganz ehrlich bist, dann ist die Korrelation nicht 100% oder 80 oder 70, sondern naja. Und da muss man dazu sagen, also genau, da kommt noch was dazu, man teilt sogar ein zwischen, ob Bilder konstruiert werden oder nicht konstruiert werden. Und da hake ich gleich ein, weil da kann man, glaube ich, relativ schnell den Schnitt machen, dass das sicherlich nicht so ist. Und zwar aus folgendem Grund heraus, wir wissen heute, dass es sowas wie Erinnerung an sich nicht gibt. Das heißt, eine Erinnerung ist immer etwas in dem Moment neu Konstruiertes. Also rein neurobiologisch wissen wir das jetzt. Es ist nicht so, dass du dann Speicher abrufst, zack, das kommt her und dann legst du es wieder ab, genauso wie es war, sondern in dem Moment, wo du es abrufst, veränderst du schon. Das heißt, wenn du 20 Mal mit einem schönen Gefühl an eine bestimmte Situation denkst, dann wird diese Situation mit positiveren Gefühlen aufgeladen werden. Umgekehrt, wenn du 20 Mal negativ an die letzte Partnerschaft denkst, ja, weil sich der Hund von dir getrennt hat oder wie auch immer, dann wird dies, obwohl es vielleicht damals positiv war, wird es mit negativen Dingen überschattet werden und dann werden mehr negative Gedanken daraus folgen. So, jetzt ist es aber, und würden wir auch so sagen, Erinnerung. Ja, diese Erinnerung wurde aber verändert. Jetzt ist die Frage, was ist hier konstruiert, was ist hier Erinnerung? Das heißt, im Gehirn kannst du es eigentlich nicht so klar unterscheiden. Also ich verstehe natürlich schon die Idee im NLP, wenn ich jetzt sage, okay, stell mir einen rosaroten Elefanten vor, dann ist das etwas, was ich wahrscheinlich noch nie gesehen habe, wenn dann überhaupt nur im Fernsehen. Und dann ist das was klar Konstruiertes und das andere eben eine klare Erinnerung im Sinne von, na gut, ich kram zumindest, und wenn ich es auch 10-mal verändert habe, in meinem Gedächtnis hervor. Ja. Okay, ja, aber wo habe ich dann einen Mehrwert? Ja? Also wenn beides konstruiert ist und das eine meinetwegen ein bisschen mehr konstruiert, also selbst wenn es so wäre, ja, wo ist der Mehrwert? Und die eine Studie, die das bestätigt mit den Augenzugangshinweisen, hat genau das rausgenommen. Die hat nämlich keinen Unterschied zwischen konstruiert und erinnert gemacht, sondern ist nur auf diese visuell-auditiven, kinästhetischen Faktoren eingegangen. Und das ist die Studie, die ich kenne, die sagt, ja, stimmt, wenn man nach oben schaut, dann hat man oft einen visuellen Zugang. Also da wurde zugemacht, dass halt ein Gespräch aufgenommen wurde und ein NLP-Trainer hat das gesehen, aber stumm, also der wusste nicht, über was die reden, hat nur die Augenzugangshinweise sehen können. Und hat dann auf Basis dessen darüber gesprochen, was die Person jetzt innerlich denkt und hatte eine extrem hohe Trefferquote bei visuell und bei auditiv, nicht so bei kinästhetisch. Ja. Zu dem komme ich dann gleich noch, warum das vielleicht ein Grund ist. Also diese Idee zwischen konstruiert und erinnert zu unterscheiden, halte ich persönlich ganz milde gesagt für Schwachsinn. Ja. Es ist aus meiner Sicht, hat es auch keinen großen Mehrwert, weil, wie gesagt, ich alles als Konstruktion anziehe, auch die Erinnerung. Und in dem Moment brauche ich auch keinen Unterschied mehr machen. Also klar kann man sagen, ja, verändere es dann halt einfach in deinem Kopf, okay, aber also wie gesagt, ich sehe da keinen Mehrwert. Jetzt an sich die Augenzugangshinweise, ich fand das so faszinierend, diese Idee, du kannst dein Auge ablesen, was jemand denkt. Ja. Das Problem ist ja, dass es komplexer ist. Ja. Es ist ja nicht so, wenn du mal wirklich ein Gespräch hast, dass der in dem Moment, wo hinschaut, wo er gerade nachdenkt, sondern die Augen flitzen ja von A nach B nach C. Da gibt es auch komplexere Theorien im NLP, also mit Lidsystem und so. Also es gibt scheinbar, Bernd Isert hat mal gemeint, ich kenne nicht so viele, aber dass er, ich glaube Bernd Isert war es, dass er 5 Augenzugangshinweise, Muster oder Zugänge kennt Und je nachdem, welcher Klient vor ihm sitzt, verwendet er halt eins von den fünf so in die Richtung. Ne? Also so mit der Komplexität ungefähr. Da muss ich dann auch schon sagen, wenn es dann so kompliziert wird, wegen sowas Einfachen. Ich weiß ja dann nur visuell, auditiv, kinästhetisch, mehr weiß ich ja gar nicht. Dann ist auch die Frage, ist die Theorie so gut? Ja, jedenfalls, was kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen? Also ich kann sagen, dass tatsächlich die Korrelation zwischen visuell und nach oben schauen extrem hoch ist. Also wenn Leute Bilder im Kopf haben, ist es tatsächlich, es ist nicht immer so, aber es ist extrem oft so, also wirklich, keine Ahnung, schätzungsweise 80-90%, dass die Leute dann nach oben gucken. Ne? Und umgekehrt, um zu differenzieren, wenn die Leute voll im Gefühl sind, schauen die extrem selten so richtig nach oben. Also wenn jemand total traurig ist, schaut er nicht, sind die Augen selten oben. Wenn jemand total wütend ist und so weiter, nicht irgendwie sich Bilder macht, sondern einfach wirklich in dieser Wut. Also generell Gefühl und oben, das ist eher selten. Das ist eher mit, habe ich auch so im Kopf, meine Beobachtung, eher wenn die Leute nach unten schauen. Aber auch nicht immer. Ja? Also Leute können auch geradeaus schauen und dann entweder Bilder haben oder auch Gefühle. Das heißt, wobei das ja nicht die Theorie ist. Die Theorie sagt nicht, du musst nach oben schauen, um Bilder zu haben. Das hat NLP nie gesagt. Ich weiß nicht, wie der Schwachsinn in die Welt kam. Ja? Sondern, dass du einen besseren Zugang zu Bildern hast, wenn du nach oben schaust. Beziehungsweise einen besseren Zugang, wenn du nach... besseren Zugang zu Auditiven, wenn du in den Horizontalen bleibst und so weiter. Das heißt, da scheint es eine kleine Korrelation zu geben, vor allem im visuellen, auditiven System. Im kinästhetischen scheint es so zu sein, dass die Unterschiede zwischen Menschen ein bisschen größer sind. Ja, also ich kenne tatsächlich eine, die schaut immer nach unten, in ihrem Fall halt nach unten links, wenn sie im Gefühl ist, manchmal auch nach unten rechts, wenn sie im Gefühl ist. Also immer, aber sehr, sehr oft. Und da gibt es aber andere Menschen, bei denen ist das nicht so eindeutig und klar. Ja. Das heißt, jetzt scheint da ein bisschen was dran zu sein, allerdings scheint es komplizierter zu sein und für mich persönlich kann ich dir ganz klar sagen, ich verwende das Modell gar nicht. Also ich verwende das Modell schon, aber auf ganz andere Art und Weise. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, so habe ich früher Blackouts übertrumpft oder generell, wenn ich nicht wollte, dass der andere redet, weil ich nachdenke, dann habe ich nach rechts oben geschaut. Weil das ein Mechanismus war, wo für jeden klar ist, der denkt, also auch für Nicht-NLPler, und jetzt halte ich die Klappe. Das heißt, wenn ich mal ein paar Sekunden gebraucht habe, um zu denken, dann habe ich das gemacht und das funktioniert super. Ne? Also das heißt, überhaupt mit Augen zu arbeiten, aber so die Idee, dass ich jetzt eine Idee habe, ist ja gerade im visuellen Kanal oder im auditiven, ich persönlich verwende es für meine Praxis gar nicht. Ne? Sehe da keinen großen Mehrwert drin. Auch wenn es total spannend klingt, so die Idee, hey, und dann weiß ich, wie er die Strategie macht. Also Bendler macht es ja bei, wenn er da, keine Ahnung, einen besonderen Koch oder so interviewt und halt auch ein bisschen schaut, wo er hinschaut. Ja, also wenn die Person das Gefühl hat, es ist eine Abkürzung, super. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Abkürzung ist. Wenn man bessere Fragen stellt, dann reicht es vollkommen aus, meines Erachtens. Ja, dann ein zweiter Punkt, der da aber gut dazu passt, sind die Repräsentationssysteme NLP, also das, was wir als visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch bezeichnen. Und da gibt es ein paar Märchen, Mythen meines Erachtens. Also auch alles, was ich jetzt sage, ist Stand des aktuellen Irrtums. Ist eine Definition von Wissenschaft. Es kann sein, dass ich in 10 Jahren meine Meinung ändere. Ja, wenn es den Podcast dann noch gibt, erfährst du das Update hier, ansonsten erfährst du es woanders. Also ich habe Sachen, die ich vor ein paar Jahren unterrichtet habe, unterrichte ich jetzt nicht mehr. Sachen, die ich vor 10 Jahren unterrichtet habe, unterrichte ich jetzt auch nicht mehr. Also das ist halt einfach, und ich hoffe, dass ich auch in 10 Jahren einiges anders mache als jetzt. Also ansonsten würde es ja nur bedeuten, dass ich stehen geblieben bin, weil ja die Erkenntnisse kommen. Also zum Beispiel, dass das Erinnerung konstruiert ist, das wissen wir noch nicht so lange. Ne? Also allein die Idee wäre ja früher vollkommen absurd gewesen. Da gab es einen Unterschied zwischen Erinnerung und Konstruktion, ganz klar. Jetzt wissen wir, naja, so eindeutig ist das nicht. Ja, also Stand des aktuellen Irrtums, Repräsentationssysteme, die Idee, dass es Lerntypen gibt, nämlich nicht Lerntypen an sich, sondern visuelle, auditive, kinästhetische. Und um es kurz zu machen, leider nein. Jetzt für die, die daran glauben, bitte nicht gleich abbrechen, ich erkläre euch was und dann macht es vielleicht Sinn. Und zwar, es ist schon so, dass Menschen auf einem visuellen, auditiven oder kinästhetischen Kanal stark sein können. Sprich, meine Frau zum Beispiel, die hört, wenn ein Hund bellt, wenn ein Kind schreit, wenn irgendwo was irgendwas nervt, das hört sie. Ich höre das nicht. Das interessiert mich auch nicht. Erst wenn meine Frau zu mir sagt, Marian, hörst du das Hundebellen auch? Und dann mache ich die Augen zu und konzentriere mich drauf und auf einmal höre ich ganz leise ein Hundebellen und dann will ich weiterlesen und dann höre ich das Hundebellen. Na, also mein Geist ist grundsätzlich darauf konditioniert, sowas nicht zu hören, aber wenn mich meine Frau darauf hinweist, dann höre ich es genauso. Ja. Und ich zum Beispiel, also uns sind Menschen unterschiedlich. Ich zum Beispiel kann mir extrem gut Mimiken merken. Also auch über Jahrzehnte später kann ich mir eine Gestik oder eine Mimik von jemandem, also die Körpersprache von jemandem merken. Ich habe keine Ahnung, was die Leute anhatten. Ja, das weiß ich nicht, ja. Aber ich kann mir das extrem gut merken. Das heißt, es ist schon so, dass Menschen auf dem Kanal stark sind. Das ist auch, macht auch Sinn, weil zum Beispiel Musiker, ja, wenn der nicht auditiv stark ist, naja, dann fragt sich halt schon, ja, wie das bei dem ist. Und jetzt ist aber der falsche Schluss gezogen worden. Also das kann man beobachten, dass Menschen dort stark sind. Jetzt ist aber, und das ist der falsche Schluss, zu sagen, okay, das ist ein Musiker, der ist extrem gut auf dem auditiven Kanal und jetzt ist es so, dass der in allen Bereichen am besten lernt, wenn er auditiv lernt. Das macht vielleicht im ersten Moment Sinn, wurde aber erstmal nicht überprüft empirisch, wurde später in großen Studien mehrfach überprüft und es hat sich in keinster Weise eine Korrelation gezeigt. Das heißt, man hat visuell, auditiv und kinästhetische Lernideen, Angebote gemacht. Ja? Also ich mache das mal ganz platt und einfach. Visuell wäre, du siehst eine Vokabel, auditiv wäre, du hörst eine Vokabel. Und dann hat man sogenannte visuelle, also mit Test, visuelle und auditive Menschen hergenommen und in allen möglichen Gruppen, also in dem Fall wären es jetzt vier bei visuell, auditiv. Das heißt, der Visuelle kriegt mal das Visuelle, der Visuelle kriegt mal das Auditive, der Auditive kriegt das Visuelle und der Auditive kriegt das nicht kinästhetisches, sondern also er sieht es und hört es halt einmal. Und das Ergebnis war, alle lernen ungefähr gleich schlecht. Ne? Also generell nicht besonders gut, aber alle ungefähr gleich schlecht. Das heißt, dass nur weil jetzt jemand visuell stark ist, heißt es nicht, dass er bei jedem Lernen diesen Kanal verwenden sollte, sondern es ist einfach so, dass man manche Sachen in bestimmten Kanälen besser oder auch weniger gut lernen kann. Und übrigens dann eine wichtige Erkenntnis aus dem ist auch, dann, was man auch gemacht hat in einer Folgestudie, dass man das visuell und auditiv, das heißt, man hat beides angeboten, visuell und auditiv, das heißt, man hat ihnen die Vokabel gezeigt und sie haben die Vokabel gehört. Und jetzt haben alle, egal ob visuell oder auditiv oder wie auch immer, besser gelernt. Ja? Und das ist ja auch die Kernbotschaft, die scheinbar auch von jedem NLPler, den ich so kenne, nutze mehr WAKOG und mehr WAKOG ist nicht, dass du noch mehr Visuelles raushaust, sondern dass du grundsätzlich visuell, auditiv, kinästhetisches raushaust. Da ist auch noch ein Missverständnis, auf das möchte ich gleich noch eingehen. Das heißt, die Idee, dass ich mich jetzt auf den Repräsentationskanal des anderen einstimme, dass ich da visuelle Vokabeln verwende, ja. Also aus meiner Sicht kannst du das vergessen. Das habe ich nicht gesagt, aber aus meiner Sicht vergiss das. Es gibt auch eine Studie, ich habe das nur von einem Gespräch nebenbei mal mitbekommen, Bernhard Renkel erzählt, dass seine Masterarbeit, also eine Magisterarbeit, und zwar über Ericsson geschrieben hat. Und er wollte wissen, ob es eben so ist wie im NLP, dass der Ericsson das super gut in den Repräsentationskanal matcht vom anderen oder wie das so ist. Also das war jetzt nicht sein Hauptschwerpunkt, aber halt wie arbeitet Ericsson. Und er ist drauf gekommen, dass Ericsson total platt einfach die Worte vom anderen verwendet. Das ist einfach paraphrasiert. Das heißt, der überhaupt nicht jetzt irgendwie da Vokabeln konstruiert für den anderen. Ja? Ich meine, es gibt eine Aussage von Ericsson, wo er mit einer blinden Frau arbeitet, die seit Geburt an blind ist, wo er eben erwähnt, ich weiß jetzt das Wort nicht mehr, aber das eben nicht sehen oder so verwendet hat, sondern eben das Wort hören. Also um einfach klar zu machen, naja, die hat ihr Leben lang noch nie gesehen. Ja? Da werde ich jetzt nicht sagen, schau in dein Unbewusstes so in die Richtung. Ja, klar. Also das ist natürlich auch mal was anderes, weil da fehlt wirklich ein Kanal. Ja? Das ist aber nicht, also das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied sogar. Ich glaube, auf Basis dieses Mythos ist vielleicht das Ganze entstanden, wer weiß. Auf jeden Fall ist er drauf gekommen, nee, wenn du einfach paraphrasierst, machst du es eh erstens mal immer richtig, weil du verwendest ja die Worte vom anderen. Automatisch und da muss man auch keine Gehirnakrobatik verwenden. Das habe ich schon in meiner, glaube ich, selber war ich gerade in der Masterausbildung oder in der Trainerausbildung, ich weiß nicht mehr, gehört und das hat mich das erste Mal ein bisschen kritisch werden lassen gegenüber diesen Lerntypen und so grundsätzlich. Ja, und der Rest hat mir dann die Studie gegeben, die wirklich, ich weiß nicht, wie viele tausend Probanden das waren, wo klar wurde, nee, ja, Menschen haben Stärken, aber das heißt nicht, dass der visuelle, wenn ich jetzt einen starken visuellen Kanal habe, das überall gut ist. Es macht ja auch Sinn, weil es durchaus so ist, dass zum Beispiel visuelles Lernen manchmal einfach dem Auditiven deutlich überlegen ist. Wenn du an die Technik des Gedächtnispalastes denkst, also die Idee, dass du in deinem Kopf einen Film kreierst, einen 3D-Film, um bestimmte Informationen zu speichern. Ich mache das in meiner NLP-Ausbildung, Practitioner, aber auch im Master. So nebenbei machen wir das einfach mal, damit die Leute mitkriegen, hey, ich kann auch schnell mal 15 Begriffe, die auch kompliziert klingen, sehr schnell merken innerhalb von wenigen Minuten. Das kann man sich da abspeichern. Das ist eine Technik, die ist extrem effizient und die ist einfach visuell Punkt. Und das Problem ist, dass dann vielleicht manche sagen, ja, aber ich bin auditiv, das kann ja bei mir nicht funktionieren. Bullshit, ja, mach's einfach und du wirst merken, dass es funktioniert. Ja. Also hier die Idee, kann man, glaube ich, ganz klar sagen, das ist leider Blödsinn. Weiterer, das ist aber jetzt ein Missverständnis. Das wäre eigentlich schon wieder für die nächste Folge. Vielleicht mache ich da eh gleich mal einen Punkt und genau, dann kommt Teil 2. Nämlich ein Missverständnis im NLP oder bei WAKOG ist, dass WAKOG ist, wenn ich jetzt ganz viel visuell, auditiv, kinästhetische Vokabeln verwende. Also wenn ich jetzt sage, der glitzernde, strahlende Ritter, der sein Schwert aus der Scheide zog und es dieses metallene Geräusch gemacht hat und bla 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 bla. Ja, also dass das sozusagen WAKOG ist. Und ja, ist es ja dann oft auch, das ist ja aber meines Erachtens ist eine viel simplere, bessere Variante für WAKOG, ist WAKOG ist konkret und nicht WAKOG ist abstrakt. Also wenn ich jetzt dir von der transderivationalen Suche erzähle, dann ist das ist abstrakt. Also wenn du jetzt NLPler bist, dann weißt du, aha, das hat irgendwas mit Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur zu tun. Ja, das ist jetzt in der NLP Practitioner Ausbildung, hat mit Sprache zu tun. Aber selbst das ist, hä? Ja. Konkret ist, wenn ich sage, hey, schau, in der Sprache ist es manchmal so, dass wir Dinge weglassen. Das heißt, wir sagen nicht immer, wir sagen nicht alles, was wir denken. Das wäre schon ein bisschen konkreter. Ja. Noch konkreter ist es, wenn ich dir das an einem Beispiel gebe und sage, hey, der Ober kommt und sagt Schwein und du sagst, das bin ich. Keiner merkt's. So, das ist ein konkretes Beispiel. Du siehst einen Ober, du siehst, das Schweinchen siehst du wahrscheinlich nicht, du siehst wahrscheinlich nur einen Schnitzel, ja? Und du siehst die Person, die sagt, das bin ich. Und dann an diesem konkreten Beispiel, das wäre jetzt für mich hochwakok, da habe ich aber nicht so viel Adjektive verwendet. Da habe ich überhaupt einen, müsste man nachschauen, ja? Also ist überhaupt ein Adjektiv drinnen. Ja? Aber wir haben ein Bild im Kopf. Und das ist konkret. Und das ist wakok. Also je konkreter, je beispielhafter, desto mehr wakok. Du kannst es dir so vorstellen, wird ein Bild, ein Klang, ein Gefühl beim anderen ausgelöst. Und je konkreter das ist, desto eher es ist so, wenn es abstrakt ist, kann es natürlich sein, dass wenn es jetzt ein Profi ist, der das abstrakt übersetzt in etwas konkreten Eigenem und dann macht er sein eigenes Vakuum draus. Nur die Wahrscheinlichkeit ist halt gering. Natürlich kann man auch, wenn ich jetzt von transderivationaler Suche spreche, ja, kann es sein, dass das bei jemandem von euch ein Bild auslöst. Ja. Bei manchen vielleicht auch nur ein ungutes Gefühl, was ist das für ein komisches Wort, ja. Muss ich wirklich die NLP-Ausbildung machen, damit ich das verstehe? Nee, musst du nicht, ist jetzt auch hier nicht wichtig, aber so von der Idee her, je konkreter, desto eher ist ein Bild im Kopf und das kannst du ganz leicht prüfen. Also wenn jemand redet, hast du Bilder im Kopf, ja, dann ist es WAKOG, wenn nicht, dann nicht. Ja. Und das ist auch der Grund, warum früher man ja vielleicht auch viele Fachbücher sehr abstrakt geschrieben worden sind und Romane sind ja logischerweise sehr konkret, sonst würde es auch keiner lesen. Ja. Diesmal, also wenn ein Roman von vorne bis hinten abstrakt wäre, ja, wäre also stinkelangweilig wahrscheinlich. Und sich viele Autoren jetzt eher so an Romanliteratur sozusagen richten. Erstens mal ein bisschen wenig Inhalte reinbringen und die dann aber deutlich bildhafter mit Storytelling und so weiter verpacken. Ja, also das ist meines Erachtens ein Missverständnis von WAKOG, dass Menschen meinen, wenn sie abstrakt sprechen, aber einfach ein paar visuell auditive oder kinästhetische Vokabeln reinpacken, dass die dann WAKOG hätten. Nee, hast du keinen WAKOG. Ja, genauso, was auch ein Missverständnis ist, wenn ich sage, hey, wenn ich jetzt eine PowerPoint habe, dann habe ich was Visuelles, dann bin ich, nee. Wenn du eine PowerPoint hast und die ist hässlich, dann hast du einfach etwas Hässliches. Ja? Wenn du eine PowerPoint hast und die ist schön designt und sinnvoll und du schaltest die zwischen dem, also auch immer wieder mal ab, ja, weil die PowerPoint ist hier nicht von vorne bis hinten jederzeit wichtig ist, dann ist es vielleicht ein sinnvolles Materialium. Aber eine PowerPoint an sich bewirkt nicht, ja, das wissen wir sowieso aufgrund der Lerntypen, dass irgendjemand visueller besser lernt, grundsätzlich mal nicht. Und eine PowerPoint an sich hat auch, also da kann ich auch sagen, ich stelle mich hin und die Leute sehen mich, ist auch was Visuelles. Ja. Das an sich hat noch keinen Effekt. Wenn ich meine Gestik verwende, aber eine bestimmte Art und Weise, dass ich zum Beispiel beim Thema Timeline oder bei einem dialogischen Gespräch irgendwo hinzeige, dass die Leute sozusagen da innere Bilder machen können und ich ihnen dabei helfe, das wäre eine Hilfe im visuellen Kanal. Aber dass ich an sich eine PowerPoint verwende, ja, hat noch keinen visuellen Impact. Im Gegenteil, wenn du Bilder beschreibst, ist es oft viel mächtiger, als wenn ich jetzt das Bild von einer Katze zeige auf einer PowerPoint. Ja. Das heißt, also da muss man sich eher fragen, da kann es sogar sein, dass das WAKOG sich oder das Visuelle sich sehr, sehr stark schwächt, wenn ich da einfach ein Bild drauf projiziere. Ja, das mal so in aller Kürze, welche NLP-Theorien sind falsch. Da gibt es jetzt natürlich noch mehr, weil das sind meines Erachtens die wichtigsten Punkte. Wenn dich das interessiert, dann schreib doch in den Telegram-Kanal, da poste ich die Folge immer darunter. Bin gespannt auf dein Feedback, was gefällt dir nicht so am NLP? Was sind deine Kritikpunkte? Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal oder bis in der NLP-Ausbildung. Bis dann. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode PODCAST günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.